vor zwei Tagen, am 8. Dezember, da war ja der Weihnachts-Einkaufsfeiertag, oder? Da, die meisten Leute haben frei, die, die im Handel arbeiten, nicht, aber deswegen streiken, nein. Und die von Billa schon, aber auf jeden Fall ist das ein Tag, wo man richtig gut einkaufen kann, oder? Also ich hoffe, ihr habt ihn auch gebührend gefeiert. Im Kalender steht aber, das ist Maria Empfängnis. Und das wäre schon mal gedacht, wie ich das erste Mal so mitgekriegt habe, wie das läuft mit Schwangerschaft. Und so habe ich gedacht, Maria Empfängnis am 8. Dezember, das geht sich irgendwie nicht aus. Und dann erst später habe ich dann gelernt, da geht es nicht darum, dass Maria Jesus empfangen hat, sondern es geht darum, dass die Mutter von der Maria, die Anna, die Maria empfangen hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo das in der Bibel steht, nirgends. Das steht dort nicht. Dahinter steht die Volksfrömmigkeit, dass die Maria, die Mutter Gottes, ja kein normaler Mensch sein kann, gewesen sein können, sondern dass sie so wie Jesus selbst auch jungfräulich empfangen worden muss sein. Die kann nicht so eine normale Frau sein wie wir alle, wenn sie Mutter Gottes ist. Und irgendwo im, ich habe die Jahreszahl jetzt nicht aufgeschrieben, ist das dann als katholisches Dogma verkündet worden, dass also die Maria auch unbefleckt empfangen wurde. Kurz danach ist dann auch gesagt worden, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er Kraft seines Amtes spricht. Aber mich hat das nie überzeugt, weil wenn jetzt, damit Jesus rein ist, seine Mutter auch rein sein muss, nachher müsste ja die Anna auch rein sein. Und dann hast du ein rekursives Problem, dass also irgendwo muss es ja seinen Anfang finden mit einem Akt Gottes. Und das war bei Jesus und nicht bei der Maria. Ja. Genau, das war also Maria Empfängnis vor zwei Tagen. Ich hoffe, ihr wisst das jetzt, ist aber heute nicht unser Thema. Nur weil es textlich so nahe liegt, terminlich habe ich es jetzt angesprochen. Unser Thema heute ist die Verkündigung der Maria. Und das steht in der Bibel und das lesen wir jetzt. Wie der Engel zu Maria kommt und ihr verkündet, dass sie Jesus gebären wird. Der Titel ist Maria erfährt von Jesus. Ja, also da hat sie das erste Mal von Jesus erfahren. Wenn der Philemon einen Text einblendet, dann freue ich mich. Genau, Lukas 1. Wir lesen gleich das Ganze durch von 26 bis 38 und die werden dann ein paar Punkte über die Maria machen. Ich habe euch den Text da eingeblendet für die, die da mitschauen wollen. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr mit dir. Und oft steht er noch dabei, gesegnet bist du unter den Frauen. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Weiter bitte. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wir können also viel von der Maria lernen, und das wollen wir uns heute in der Predigt anschauen. Sie kann uns ganz ein großes Vorbild sein, gerade weil sie ein normaler Mensch war. Gerade weil sie nicht übernatürlich sündlos oder ohne Erbsünde war. So wie wir. Ja? Maria ist nicht in dem Sinn von vornherein heilig, aber wir können sehen, wie ein ganz normaler Mensch Gott gehorsam sein kann und wie das bei ihr ausgeschaut hat. Maria kriegt also Besuch, Gottes Bote, eine der wenigen Situationen, wo der Engel auch benannt wird, das ist der Gabriel, also nicht irgendeiner, sondern gleich ganz oben einer, gell? Und das war nicht so, dass da irgendwo dann im Eck oben vom Raum also ein kleines, fettes Butti geflattert ist, sondern wir sehen das, wenn die Boten Gottes auftreten, dann repräsentieren sie Gott. Gell? Und das Erste fast, was der sagen muss, ist, fürchte dich nicht. Gell? Weil Gottes Bote ist voll mit Gottes Herrlichkeit. Ich habe als Teenager eine Verfilmung gesehen, Jesus von Nazareth, von Franco Zeffirelli, ein Italiener, ganz ein alter Schinken. Aber der hat das richtig toll gemacht. Die Maria ist in ihrem Zimmer auf Nacht und der hat den Engel nicht gezeigt, aber es ist ganz ein starkes Licht eingeschienen und von dem sie angeschienen war. Sie hat gar nicht hinschauen können und hat dann gesprochen. Also der hat halt nicht irgendeinen Menschen mit Flügel hingestellt oder mit einem weißen Gewand, sondern einfach die Herrlichkeit ausgedrückt, indem es außerhalb vom Bild war, aber so geleuchtet hat, dass sie ganz angestrahlt war. Das hat mich damals richtig beeindruckt. Schauen wir jetzt auf diese Maria. Ich möchte vier Punkte machen. Und der erste Punkt, das ist auch das, was der Kurt da hergeschrieben hat, sie ist begnadet. Das ist das Erste, was der Engel da auch sagt zu ihr. Sei gegrüßt, du Begnadete. Und das Wort, das ist ein Partizip von Charis, von Gnade, ja, begnadet, ja, voll der Gnade wird sie übersetzt, also richtig ausgefüllt. Gell? Und auch später dann, im Vers 30, bestätigt er das noch einmal, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Aber dieses Wort begnadet wird dort zweimal betont. Ja? Und der Vers, der da in Klammer war, du bist gesegnet unter allen Frauen, das ist ein zweites Wort. Und sie ist ein starkes Wort. Ja? Und sie ist voll überrascht und auch bestürzt. Sie sagt jetzt nicht, ja, weiß ich, passt, ist so. Ja? Also sie hat von sich überhaupt, sie fühlt sich beschenkt. Die Gnade geht von Gott aus. Sie ist begnadet. Ja? Das ist etwas, was Gott ihr schenkt und zuspricht. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist keine Leistung oder Vorleistung von ihr. Und das sieht man an ihrer Reaktion. Sie lehnt sich nicht zurück und sagt, ja cool, jetzt, was kommt jetzt? Sondern sie ist bestürzt über diesen Gruß. Begnadet ist etwas, wo man beschenkt ist, wo man empfangen ist. Der Engel kommt nicht zu ihr und sagt, ja, weil du als einzige von diesen Frauen da alle rein geboren bist, deswegen kannst du jetzt, oder ich habe jetzt einen Adventlet, habe ich gesehen, ja Gott freut sich so über die Maria, dass er ihr seinen Sohn anvertrauen kann oder so. Nein, Gott hat ihr das geschenkt, sie ist begnadet. Und dieser Ausdruck begnadet, ist lustigerweise, den gibt es nur ein zweites Mal noch im Neuen Testament. Und das ist am Anfang, ich habe euch die Stelle hergeschrieben, auch vom Epheserbrief. Dort steht begnadet. Und wer ist dort begnadet? Das sind wir. Wir sind also so wie die Maria. Er hat uns zum Preise, er hat uns vorherbestimmt, steht da, zur Sohnschaft durch Jesus Christus, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Das ist, meine Konkordanz hat gesagt, das ist der einzig zweite Ausdruck, wo begnadet steht. Ja? Einmal da von der Maria, wo der Engel sie begrüßt, und das andere Mal da beschreibt der Paulus das an uns alle, an die Gläubigen, dass wir begnadigt sind in Jesus. Das heißt, das ist etwas, was von Gott aus kommt und ein Geschenk ist, und da sind wir der Maria gleich. Wir sind genauso begnadet wie sie, beschenkt. Etwas nicht unsere Leistung, nicht von uns ausgeht. Das Zweite, was ich euch sagen möchte, ist, dass sie bescheiden war. Ja? Das fällt richtig auf, sie ist demütig. Ja? Sie ist nicht stolz und selbstbewusst, sondern wirklich demütig. Immerhin, was sagt ihr der Engel? Ihr Sohn wird Sohn des Höchsten sein, er wird König sein, er wird ewig regieren. Ja? Also das sind ja großartige Dinge, sie könnt jetzt so stolz sein drauf. Also sagen, boah, jetzt geht was weiter in mein Leben. Ja? Aber wir sehen das überhaupt nicht an ihr. Es steigt ihr nicht zu Kopf. In 1. Petrus 5, Vers 5 wird das auch zu uns gesagt. Ja? Alle miteinander bekleidet euch in Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, bescheiden und demütig zu sein, das steht an uns gut an, weil dann kann uns Gott erst diese Gnade geben. Wenn wir stolz sind, wird er uns die Gnade nicht geben, weil uns das noch stolzer und noch größer macht. Wenn wir demütig sind, dann können wir Gnaden empfangen. Sie ist aber deswegen jetzt nicht passiv und uninteressiert und unbeteiligt und sagt, naja, es ist eigentlich eh. Nein, sie traut sich sogar, den Engel eine Frage zu stellen, in Vers 34. Ja. Stellt euch vor, der ist so überwältigend und herrlich, dass sie gar nicht hinschauen kann und trotzdem, wenn er ihr sagt, sie wird einen Sohn gebären, ist sie doch so mutig, dass sie dann sagt, ja, wie soll das jetzt gehen? Ich bin ja noch mit keinem Mann zusammen gewesen. Da ich von keinem Manne weiß, steht da also ganz konkret. Ja. Sie fragt auch demütig und bescheiden. Sie fragt nicht anklagend. Gell? Sie sagt nicht, nein, nein, das geht überhaupt nicht. Das, vergiss das oder so, sondern sie bleibt da demütig, aber trotzdem. Und der Engel nimmt sie ernst. Gott nimmt sie ernst und der Engel antwortet ihr auch und sagt, ja, das wird ein Wunder sein. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Und sie ist dann mit der Antwort, obwohl sie sie nicht ganz versteht, dann auch zufrieden, fragt dann nicht weiter. Und ihre Reaktion ist dann in Vers 38 auch, sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Da sehen wir auch ihre Demut. Ja. Magd hast du eigentlich so wie Knecht, eigentlich Sklavin. Ja. Ich kehre ihm, ich gebe mich da hin. Da ist Maria ein großes Vorbild für uns, weil sie so bescheiden und demütig ist. Mir ist das gar nicht so in die Wiege gelegt, aber das können wir von Maria lernen. Übrigens, weil du das heute angesprochen hast, ja, wie hat sie das Ganze dem Josef erklärt? Wisst ihr das? Das hat sie gar nicht gebraucht. Das hat sie nicht gebraucht, Gott hat das getan. Wir lesen es am Anfang vom Matthäus-Evangelium. In einem Traum hat Gott ihm das gezeigt. Ich habe euch den Text eingeblendet. Druckst du mal bitte. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Das ist jetzt in Matthäus, das andere Evangelium. Und da seht ihr, warum gibt es mehrere Evangelien, weil wir dieselbe Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln sehen können. Und das ist jetzt der Blickwinkel vom Josef. Als nämlich Maria, seine Mutter, Jesu Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Also, die Maria hat dem Josef gar nichts müssen erklären, sondern Gott hat genauso wie zu ihr auch zum Josef gesprochen. Und das ist auch etwas, was ihr als Ehepaare mitnehmen könnt da. Es gibt sicher Sachen, wo ihr aufgerufen seid, dass ihr durch Gespräche miteinander zu einer Meinung kommt. Aber wenn Gott in euer Leben redet für was Besonderes, für was Großes, dann redet er zu beide. Da kann nicht einer sagen, ich habe das von Gott gehört, wir sollen jetzt nach Afrika gehen und du musst mitkommen. Und da habe ich jetzt die Alice und den Martin auch gefragt, wie sie da waren, letztes Wochenende, wie das bei Sennern war. Und die haben das auch bestätigt. Sie haben gesagt, oft war es so, dass sie beide zugleich von Gott ein Wort gekriegt haben, dass sie das und das machen sollen, bei ihren Umzügen zum Beispiel, hat sie gesagt. Aber wie sie nach Afrika gehen sollten mit, weiß nicht, zwei kleine Kinder oder was sie gehabt haben, gell? Nein, inzwischen haben sie vier. Nein, sie waren noch mit vier, der Kleinste war ein halbes Jahr. Ja, ihr wisst es besser wie ich. Da hat sie auch gesagt, das hat der Martin zuerst gehört von Gott und sie hat dann gesagt, na Herr, wenn wir wirklich nach Afrika gehen sollen, das reicht mir nicht, dass du das dem Martin sagst, du musst das mir auch sagen. Und Gott hat das getan. Ja? Also erwarte, wenn Gott dich leitet und es betrifft ein Ehepaar, dann erwarte, dass Gott beide leitet. Es kann schon sein, dass einer das zuerst sieht und dann der andere, aber wenn Gott zu uns spricht und er will, dass ihr zusammen gehört und jetzt zusammen macht, dann wird er auch zu euch beide sprechen. Genau. Und der Martin hat nachher noch gesagt, also wenn wirklich nur einer was hört und glaubt, das gilt jetzt für beide, dann macht er sich ein bisschen Sorgen über seine Persönlichkeit. Ja, das haltet er für nicht richtig. Genau. Das Dritte, was wir bei der Maria sehen, ist, sie ist dann, wie sie das Ganze hört, auch bereit. Ja? Sie ist einverstanden. Und wenn wir den Text genau anschauen, es ist tatsächlich so, dass Gott ihre Zustimmung sucht oder abwartet. Der Engel kommt und sagt, so wird es sein. Ja? Also er sagt jetzt nicht, hast du Lust. Es ist schon Gottes Plan. Aber er sagt das vorher zu ihr. Es ist alles in der Zukunft. Du wirst das Kind empfangen. Du wirst die Mutter sein von dem. Er wird es sein. Das heißt, sie kann jetzt noch dazu aber sagen. Also Gott vergewaltigt sie nicht. Er hätte auch, der Engel hätte auch sagen können, nachher rechtzeitig vor der Geburt hat, dass sie den Namen weiß. Aber nein, Gott sagt ihr das vorher, was er mit ihr vorhat. Er sucht auch ihre Zustimmung. Er spricht in der Zukunft da und stellt sie nicht vor vollendete dazu und sagt, du übrigens, brauchst nicht wundern, das ist mein Plan und so wird es jetzt sein. Und das ist gnädig. Gott ist auch bei uns so. Er ruft uns und wir sollen ihm folgen. Er arbeitet nicht gegen uns oder bügelt über uns drüber. Er sucht unsere Zustimmung. Und Maria gibt ihm dann auch die Zustimmung. Am Ende von den Gesprächen, Vers 38, am Ende sagt sie dann, es geschehe so, wie du gesagt hast. Das heißt, sie stimmt auch zu. Ja? Sie versteht dieses Wunder nicht genau, das passieren soll, aber sie vertraut. Und der Engel bringt ihr auch noch die Tante Elisabeth als Beispiel im Vers 36 und sagt eben, ja, auch deine Tante, die unfruchtbar war und ganz alt schon ist, ist jetzt schon im sechsten Monat, was die Maria zu dem Zeitpunkt, also für die war das offensichtlich eine Neuigkeit, die ist ja dann auch besuchen gegangen, ihr Tante. Und der Engel begründet das und sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Ja? Und den Satz, den lesen wir ja auch öfter in der Bibel, das wird ja dort gesagt, wo die Sarah, die Frau von Abraham, nicht mehr glaubt, dass sie noch ein Kind kriegen kann. Und der Engel, der Bote, der sagt, sollte Gott etwas unmöglich sein? Ja? Und auch an anderen Stellen. Gott hat dieses Wunder getan. Und wenn wir jetzt glauben, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat, dass er die Erde, die Sterne, die Sonne in die Existenz gerufen hat durch sein Schöpfungswort, dann ist natürlich, dass er in der Maria ein kleines, mikroskopisches, beginnendes Leben schafft und das ganz genau so macht, wie er das wollte. Das kleine Stück Fleisch, diese Zelle, ist kein großes Wunder für Gott. Aber dass Gottes Sohn dort in diesem Fleisch dann wohnt, das ist das riesige Wunder. Und das sagt dann auch der Johannes am Anfang von seinem Evangelium. Er ringt um Worte. Gell? Ich habe euch die Stelle, glaube ich, aufgeschrieben. Johannes Kapitel 1, da sagt er eben, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das heißt, dieses Schöpfungswort Gottes hat alles geschaffen, was wir sehen, alles rund um uns herum. Und so kann er auch in der Maria ein Baby schaffen, ohne dass der Josef damit was zu tun hat. Und im Vers 14 wird dann ganz klar gemacht, was ist dieses Wort? Dieses Wort ist eine Person. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es ist wirklich Gott selber, der sich in Fleisch bekleidet, sich in ein Leib begibt, in eine unglaubliche Begrenzung aus dieser Herrlichkeit in bei dem Musical. Ich weiß noch, beim ersten Musical von den Kids Forever, die Engel sind entsetzt. Wie kann das sein, dass unser großer, herrlicher Gott in so ein kleines Baby passt? Gell? Die Fleischwerdung ist das Wunder. Dass ein kleines Lebewesen geschaffen wird, was nur eine Zelle ist, das ist eine Kleinigkeit für Gott, wenn er ganze Planeten und Sonnen schafft. Aber dass Gott selber in dem lebt, ja? Die Inkarnation hinein ins Fleisch. Das ist das Wunder. Und warum er das getan hat, wissen wir ja auch, damit wir Gott kennenlernen können. Und in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Genau. Ich bin dann auch schon fast fertig. Ich wollte noch einen vierten Punkt mit B finden, aber es ist mir nicht gelungen. Wir haben jetzt also begnadet, bescheiden und bereit, damit ihr es euch gut merken könnt. Und das vierte ist jetzt Gehorsam. Gehorsam. Sie ist voller Vertrauen, sie ist hingegeben. Ihren Worten folgen auch Taten. Ja? Die sagt nicht nur ja, sie gibt auch ihr ganzes Leben dort eine. So wie jede Frau eigentlich ihr ganzes Leben an Kind dann widmet, wenn sie ein Kind unterm Herzen trägt und das dann wächst. Das ist der ganze Körper auf das ausgerichtet, das zu ernähren, das zu bilden und auch dann, wenn das Kind auf der Welt ist, ich brauche der Hälfte von euch, brauche ich das nicht erzählen, die andere Hälfte hat das hoffentlich nah genug mitgekriegt, was das für ein Investment ist. Gell? Aber es ist ja dann auch längst nicht alles so gelaufen, wie sich das eine Mutter für einen Sohn wünscht. Gell? Diese dramatische Flucht nach der Geburt in dem Stall, dass sie dann Flüchtlinge waren, Asylwerber kann man sogar sagen, ja. Wir erfahren sehr wenig von der Kindheit und Jugend von Jesus, aber das, was wir erfahren, sind auch ungewöhnliche Dinge. Dort in dem Tempel, wo er dann die Leute lehrt und dann seine Eltern fast wegwischt und sagt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und so gibt es auch mehrere Erlebnisse, die Maria dann gehabt hat, die sie echt auch was gekostet haben. Ja? Sie hat ihn dann, so wie auch wir unsere Kinder, auch loslassen müssen. Und wenn wir dann später in den Evangelium sehen, wie Jesus mit Maria umgeht, dann ist es nicht so, der hat ganz einen anderen Auftrag. Sein Auftrag ist nicht so, unter Maria zu sein. Das sieht man ganz deutlich. Ja. Dort bei der Hochzeit zu Kanaan, wo sie zu ihm sagt, du, der Wein geht aus, da fährt er sie richtig resch an und sagt, was ist das überhaupt, was geht dir das an, was habe ich mit dir zu schaffen? Ja. Das heißt, es ist schon über weite Strecken ein schwerer Weg für sie. Und wie sie dann unterm Kreuz steht und sieht, wie er leidet und stirbt, ich meine, das eigene Kind sterben zu sehen, ist sicher für viele Eltern eines der schlimmsten Vorstellungen. Noch dazu hätte es nicht durch einen Unfall, sondern als Verbrecher und auch zu Unrecht und überhaupt und so grausam. Da ist sie wahrscheinlich schon Witwe, weil Jesus Adon sie liebt und zu ihr sagt, schau, der Johannes ist dein Sohn, der wird jetzt für dich sorgen und du sollst ihm eine Mutter sein. Also auch dort wendet er sich jetzt noch einmal ihr hin. Aber sie ist über ihr ganzes Leben, sagen wir, demütig geblieben. Sie hat überhaupt keine Leitungsfunktion irgendwo angestrebt. Sie hat da sich keine Vermittlerrolle ausgenommen, so dass wenn Leute kommen, dass sie sagt, also, ich bringe euch jetzt zu Jesus, weil es mein Sohn und ich kann ein gutes Wort bei euch einlegen, für ihn, bei ihm einlegen für euch oder so. Und wir sehen nirgends einen Hinweis, dass sie irgendeine Verehrung oder Anbetung gesucht oder sogar akzeptiert hätte. Ja? Sie ist wirklich in diesen vier Punkten für uns ein Vorbild im Glauben. Und wenn wir jetzt die vier Punkte anschauen, dann sehen wir, das Erste, das kommt von Gott, das ist ein Geschenk. Ja? Dort sind wir ihr ganz gleich. Wir sind auch beschenkt von Gott, wir können uns das auch nicht verdienen. Aber die nächsten drei, das waren ihre Eigenschaften. Dass sie bescheiden war, dass sie bereit war und dass sie gehorsam war, das hat sie eingebracht. Und sie ist sicher sehr unglücklich über die Verehrung, die ihr jetzt weltweit entgegengebracht wird. Dass da Statuen durch Städte getragen werden, wo dann Leute singen und sich verbeugen, Prozessionen, dass sie als Himmelskönigin genannt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Maria überhaupt verständlich oder akzeptierbar ist. Und dieses Bild, was gezeichnet wird, dass sie die gütige Mutter ist, die den strengen Arm des strafenden Sohnes zurückhalten muss, gell? Ich kann mir nicht vorstellen, also nirgends in ihrem Leben sehen wir, dass das ihre Sicht der Dinge gewesen war. Das ist ihr unterstellt worden. Und deswegen sage ich, wir sollen nicht an die Maria glauben, sondern wir sollen so wie die Maria an Jesus glauben. Und das habe ich euch so als Schlusssatz hergeschrieben, etwas, was wir mitnehmen können. Und wir sehen genau das, sehen wir auch beim Johannes 2, Vers 4 und 5 bei der Hochzeit zu Kana, beim ersten Wunder, was Jesus tut, wo der Wein ausgeht und sie dann hingeht zu Jesus und sagt, du, die haben keinen Wein mehr. Und er macht ihr sofort klar, sie hat da eigentlich nichts zu melden. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Kümmer du dich. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt er dort. Gell? Und trotzdem ist sie nachher nicht, du schaust dir selber, sondern sie lässt sich von dem nicht abschrecken und geht dann zu den Dienern und sagt, was auch immer er jetzt an Sorgen wird, das tut's. Und das können wir mitnehmen von der Maria. Ja? Nicht an sie zu glauben, sondern so wie sie an Jesus zu glauben. Sie hat nicht gewusst, was Jesus machen wird aus dem außer, aber sie hat ihm so vertraut, dass sie sich nicht hat abschrecken lassen von seiner Distanzierung eigentlich, ja? Und dass sie den anderen gesagt hat, macht's das, was er sagt. Und das können wir auch mir Leuten sagen, die viel von Maria halten und lieber eine Göttin als einen Gott hätten, weil sie ja so viel gnädiger ist als Frau und so weiter, können wir auch sagen, schau, was die Maria gesagt hat. Sie hat gesagt, tut das, was Jesus sagt. Genau. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Danke, Herr, dass uns Maria so ein großartiges Vorbild sein kann. Wie hingegeben sie war, wie bescheiden sie war, dass sie, obwohl sie gar nichts verstanden hat und gewusst hat, das wird ihr ganzes Leben umkrempeln, sagt, ja, ich bin eine Dienerin Gottes und es soll genauso passieren, wie du gesagt hast. Danke, Herr, aber dass du sie nicht überfahren hast, dass du sie nicht vor vollendete Tatsachen gestellt hast, sondern dass du sie von deinem Plan informiert hast und dass du ihr Zustimmung gesucht hast. Und so sehen wir auch, dass du in unser Leben sprichst und wirbst und unsere Liebe und Zustimmung suchst, unsere Antwort suchst auf deinen Ruf und deinen Auftrag. Ich bitte so, dass wir wirklich Herrn, wie du um uns wirbst, dass wir so wie die Maria vertrauen können, dass du das Beste vorhast mit unserem Leben, auch wo wir es noch nicht sehen und nicht verstehen, wie sie auch nicht verstanden hat und nicht gesehen hat. Und dass deine Wunder unser Leben lenken können und wir an deiner Hand gehen können, bis wir ja, bei dir in der Herrlichkeit sind. Danke, Herr, dafür. Amen.